Hi, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Episode des Bohnensacks. Die Episode soll heute online gehen, ist natürlich schon geschnitten und trotzdem gibt es etwas Neues, das ich noch mit dir teilen möchte. Der Workshop bei den Steinböcken zur Wildlife-Fotografie war dieses Jahr wieder unheimlich schnell ausgebucht. Und aus diesem Grund sind das Berghaus und ich auf die Idee gekommen, wir könnten noch einen zweiten Workshop anbieten. Diesen würden wir gerne vom 21. bis 23. Juni diesen Jahres stattfinden lassen. Die Herausforderung ist nur, dass wir bis Ende Februar wissen müssen, wie viele Teilnehmer dabei sind. Aus diesem Grund habe ich mir überlegt, ich gebe den ersten 4 Teilnehmern, die sich anmelden, ein kleines Add-on. Da ich nie mit Rabatten gearbeitet habe und Rabatte auch unfair gegenüber allen normal zahlenden Kunden empfinde, habe ich mir überlegt, dass jeder, der sich anmeldet und zu den ersten 4 gehört, also für die ersten 4 Teilnehmer, gibt es ein kleines Geschenk, ein Dankeschön für die Anmeldung. Und ich kann so viel verraten, es wird auf jeden Fall ein cooler Benefit sein, um sich in der Fotografie noch weiterzuentwickeln. Wenn du also Lust hast auf Wildlife-Fotografie, auf Steinböcke, auf Berge, auf ein Alpenpanorama, dann schau jetzt vorbei unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Workshops oder schau in die Shownotes rein, da packe ich natürlich auch den Link zu meinen Workshops rein. Und wenn du vom 21. bis 23. Juni Zeit und Lust hast, dann sei dabei. Ich freue mich auf dich und jetzt zum Podcast. Herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir@naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Heute zu Gast im Bohnensack ist Marc Graf. Herzlich willkommen, Marc. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst.
Ja, hi aus Österreich. Freut mich, dass ich dabei bin.
Marc ist österreichischer Naturfotograf und Naturfilmer und eigentlich selten alleine unterwegs. In der Regel begleitet dich ja deine Freundin oder inzwischen Frau, das musst du mir gleich sagen. Und ich finde es immer großartig, dass ihr im Doppelpark auftretet. Ich habe euch damals, glaube ich, 2012 kennengelernt im Forologna Nationalpark. Wir waren beide auf der Suche nach Rentieren. Und gestern ist mir nochmal ein Posting von Instagram von euch aufgefallen. Ich habe dir kurz per Instagram geschrieben und irgendwie sind wir ganz spontan heute bei der Podcastaufnahme rausgekommen. Von daher freue ich mich, dass du heute zu Gast bist, Marc. Schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du ganz kurz ein bisschen was dazu erzählen, wie du zur Fotografie und zum Tierfilmen gekommen bist und auch welchen Part deine Lebensgefährtin einnimmt.
Ja, im Prinzip die Dokumentation von Natur generell war der Antrieb für alles, was ich bisher, glaube ich, in meinem Leben gemacht habe. Also als kleiner Junge schon immer raus mit der Family und dann war irgendwie der Wunsch, Naturfilmer zu werden, auch der sich beruflich niedergeschlagen hat. Und ich habe dann begonnen, neben der Eigeninitiative zum Fotografieren und zu dokumentieren, auch Biologie zu studieren, einfach in der Hoffnung, dass mir das irgendwie dabei helfen könnte, halt ja professioneller Tierfilmer und Fotograf zu werden. Hat's irgendwie auch, aber irgendwie auch nicht. Also ich habe das Studium abgeschlossen und kann bis heute von vielen Kontakten und dem Netzwerk zehren. Inhaltlich war es jetzt eigentlich nicht so wirklich the perfect match, würde ich sagen. Und die Christine und ich, wir haben uns im Biologiestudium kennengelernt, in der Nordsee eigentlich, auf einer Insel in der Nordsee und haben festgestellt, dass wir beide dieselben Visionen haben, sowohl vom Leben als auch vom Beruf. Und so sind wir jetzt seit, ja, 2007 gemeinsam unterwegs und seit 2010 auch gemeinsam beruflich unterwegs. Und die Christine und ich erfüllen ähnliche Funktionen in unserer Firma, könnte man sagen, oder in unserem Berufssetup. Also wir sind beide Fotografen, wir sind beide auch Kameraleute, aus demselben Antrieb heraus, nur die Christine noch zusätzlich Germanistik studiert und war sehr früh schon am Schreiben von Artikeln, Konzipieren von Drehbüchern, Treatments für TV-Produktionen, und da haben wir eigentlich auch unsere Forces gejoint, könnte man sagen, und ja, sind jetzt seit 15 Jahren selbstständig und haben eine Produktionsfirma für eben Geschichten aus der Natur.
Super, das klingt ja großartig. Ich meine, du hast ja auch viele spannende Themen gerade, über die wir gerne gleich nochmal etwas detaillierter sprechen können. Deine Bilder sind ja auch ausgezeichnet worden, unter anderem beim Wildlife Photographer of the Year. Und das erste Mal, dass ich dich sozusagen wieder auf dem Schirm hatte, war, als du das Projekt in Slowenien mit dem Micha gemacht hattest. Zumindest glaube ich, dass er da auch mit involviert war, rein von den Bildern gesehen. Und da hattest du auf einmal in der Geo eine Story über die Bären in Slowenien, und ich glaube, die wurde später auch im deutschen National Geographic publiziert oder auch umgekehrt. Vielleicht kannst du mit mir genau darüber sprechen. A, wie geht man an eine Story ran? Da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Und B, später, wie präsentiert man die einem Verlag oder sonstigem? Wie läuft das überhaupt ab? Hat man vorher schon eine Idee und präsentiert, bevor man es erstmal losgegangen ist, dass wir da so ein bisschen in die Details auch entsprechend einsteigen. Wie rum würdest du es lieber strukturieren? Erst, wie konzipieren wir die Story, oder sind wir vorher beim Verlag gewesen?
Wir machen es, wie es in der Praxis ist. Wir konzipieren zuerst die Story und finden den Inhalt, und dann kümmern wir uns um die Vermarktung.
Super, dann fangen wir vielleicht damit an, bevor du auf die Story eingehst, wie kommt man überhaupt auf eine Idee zu einer Story, noch bevor man sie anfängt zu konzipieren?
Boah, das ist das Fundament, finde ich, all unseren Schaffens der letzten 15 Jahre. Also wir sind eigentlich beide permanent immer, nicht auf der Suche, würde ich nicht sagen, aber wir haben immer unsere Augen und Ohren offen, ob es irgendwo was gibt, das sich lohnt, als Geschichte umzusetzen. Die Grundtaktik dabei ist allerdings immer, dass man, sobald man auf etwas stößt, das interessant ist, also die Basis ist immer unser eigenes Interesse und die Passion, etwas zu erarbeiten, dass man sofort einmal checkt, ob die Konkurrenz darüber schon etwas gemacht hat. Weil wenn das der Fall ist, dann braucht man eigentlich selbst jetzt, wenn es auch um wirtschaftliche Faktoren geht, nicht Energie in ein Thema stecken und da selbst irgendwie weiter dran arbeiten. Also das ist immer so das Fundament, ist Ideenfindung passiert natürlich im Internet, aber für uns in der Regel irgendwo da draußen. Also weiß ich nicht, wir finden noch immer am spannendsten, mit Leuten ins Gespräch zu kommen oder selbst auf Reisen irgendeinen Aspekt einer Tierart oder einen ökologischen Konnex zu finden, zu recherchieren, dann einmal im Internet und über Fachleute ein wenig mehr zu erfahren, dann zu schauen, gibt's darüber schon was, Print- oder TV-Bereich. Und wenn das alles sozusagen in unserem Sinne läuft, dann geht's wirklich an eine Art Planungsphase mit was, wann, wo. Also wo muss man hinfahren, zu welcher Jahreszeit ist das spezifische Thema zu finden und was braucht es noch alles. Dann beginnt eigentlich erst die Produktionsphase.
Jetzt haben wir uns eine Story rausgesucht und können uns vorstellen, das umzusetzen. Nehmen wir jetzt einfach mal wirklich hier wilde Bären. Wie gehe ich jetzt weiter vor? Ich meine, jetzt muss ich das ja irgendwie anfangen. Was sind so die ersten Schritte, nachdem du eine Idee hattest? Setz dich erstmal an Google dran, fährst du erstmal in das Land. Wie muss sich der Hörer vorstellen, dass man jetzt weitermacht?
Ja, bei den Bären vielleicht auch da nur ausholend, war es so, dass wir, also die Christine und ich, kommen aus unterschiedlichen Bereichen in Österreich, aber beides Bereiche, wo historisch gesehen in unserer Kindheit und davor Bären zu finden waren und die aber verschwunden sind. Und wir haben uns einfach die Frage gestellt, wie kann es sein, dass, ich komme aus dem Norden Österreichs, dass dort bis 2013 Bären unterwegs waren und sich dann alle Spuren verlieren. Christine aus dem Süden, wie kann es sein, dass da nur eine Handvoll Bären seit Jahrzehnten irgendwie unterwegs ist, aber sich keine stabile Population aufbaut? Und über diese Frage, was läuft vielleicht in alpinen Bereichen Österreichs schief, haben wir unsere Kreise immer erweitert, geografisch gesehen, und haben uns einmal angeschaut, wie machen das die Norditaliener, wo es Bären gibt, wie machen es die Slowenen, wie schaut das in der Slowakei aus? Und da setzen wir jetzt an, quasi wo deine Frage auch hin will, Das heißt, wir haben dann aktiv Kontakt aufgenommen mit, zu dem Zeitpunkt damals, in unserem Fall ist gerade ein EU-Live-Projekt zum Thema Bär grenzübergreifend Österreich, Slowenien, Italien gestartet. Also die Wissenschaftler, die Verantwortlichen angeschrieben, gefragt, habt ihr Möglichkeiten, gibt es überhaupt die Möglichkeit, Bären zu fotografieren und. Und dann in weiterer Folge quasi wird es immer hochauflösender, also die thematische Landkarte und Anführungszeichen wird immer besser aufgelöst. Man erfährt dann Schlüsselpositionen, lernt die kennen. In dem Fall, jetzt bleiben wir beim Bärenprojekt, sind wir noch immer nicht noch Italien, Slowenien oder die Slowakei gefahren, sondern waren noch immer zu Hause und haben recherchiert. Das hat im Winter 2015 dann wirklich ernstzunehmende Züge angenommen und wir haben dann geplant, dass wir mit der Bärensaison 2015, also dann, wenn die aus dem Winterschlaf kommen, im Frühling, die ersten Besuche machen, vorrangig in Slowenien. Damals hat es noch nicht den aktiven Bärentourismus gegeben in Slowenien und du hast den Micha Mlakar auch schon erwähnt, der die Bärenheiz anbietet, der war damals selbst in einer Aufbauphase und Findungsphase und wir haben uns quasi zeitgleich irgendwie kontaktiert. Er hat viele Fotografen international angeschrieben und zufälligerweise auch mich, aus welchem Grund auch immer. Und wir waren gerade auf der Suche nach der Möglichkeit, Bären zu fotografieren und sind dann einer der ersten Trips auch noch nach Südslowenien gefahren und sind auch mit unserem Kollegen und Freund, mit dem Robert Hasmann, gemeinsam an drei unterschiedlichen Orten, also jeder, Christine, Robert und ich, im Wald gesessen und haben gesagt, wenn wir in 3 Tagen einer von uns einen Bären sehen und den auch noch fotografieren, dann hätte das Projekt auch wirklich Zukunft und wir haben alle 3 am ersten Abend bereits Bären gesehen. Und so hat das Ganze dann eigentlich relativ rasch Fahrt aufgenommen.
Werbung. Der Sponsor dieser Podcast-Episode ist acfoto.com, der Fotohändler meines Vertrauens. Wenn du das freundliche und kompetente Team kennenlernen willst, dann schau doch auf einer der Messen vorbei, auf denen acfoto zu finden ist. Alle Messen findest du unter acfoto.com unter dem Reiter Workshops und Messen. Wusstest du, dass AC Foto sogar ein eigenes Naturfotofestival organisiert, die Norddeutschen Naturfototage. Diese finden dieses Jahr vom 22. bis 24. März statt. Und wenn du es nicht erwarten kannst und schon heute etwas kaufen willst, dann nutzt doch meinen Affiliate-Link. Diesen findest du in den Shownotes. Damit bekommst du ein persönliches Angebot, kannst also etwas sparen und gleichzeitig diesen Podcast unterstützen. Ich danke schon einmal und jetzt zurück zum eigentlichen Thema.
Fantastisch, jetzt habt ihr die ersten Wochen oder wie lange wart ihr das erste Mal überhaupt dort in Slowenien?
Wirklich nur 3 Tage.
Okay, wirklich nur drei Tage.
Ja.
Okay, jetzt wart ihr die ersten 3 Tage da und habt Blut geleckt, jetzt hattet ihr die ersten Bilder im Kasten. Wie ging's ab da weiter?
Ja, dann beginnt, weiß ich nicht, ich würde sagen, immer so die Wunschphase. Also dann ist wirklich auch skizziert worden, das sind die Christine und ich gewohnt, dass wir wirklich auch immer ein Konzept schreiben, so eine Art Produktionsdrehbuch. Also was sind die Ziele fotografischer Natur? War uns klar, dass es Millionen genialer Bärenfotos gibt, die aber immer halt irgendwo in Alaska, Kamtschatka oder Finnland gemacht wurden. Und wir wollten mit der Bildsprache ganz gezielt auf Mitteleuropa aus. Wir wollten nicht einfach nur Bärenbehavior zeigen, sondern mehr das Miteinander von Bär und Mensch, um auch dann in Österreich damit irgendwie Naturschutz, Aufklärungsarbeit betreiben zu können. Und so haben sich halt dann fotografische Ziele ergeben, die wir begonnen haben abzuarbeiten. Und dieses Netzwerk hat ja begonnen weiter zu wachsen. Also wir waren ja jetzt nicht nur in Südslowenien, sondern es hat sich dann schnell gezeigt, dass man auch ja im Grenzland Italien, Slowenien unterwegs sein kann, im Nanosgebirge, das Trentino spannend wird, wie gesagt, die Slowakei, niedere, hohe Tatra. Und so sind wir eigentlich dann ab Sommer 2015, ja, wirklich wochenlang in den jeweiligen Gebieten gewesen, mit Schwerpunkt Südslowenien, wo einfach die größte Bärendichte der Welt zu finden war. Also allein diese Erkenntnis damals hat uns schon geflasht und war klar, dass das Potenzial hat für was wirklich Großes. Und dann begann die Erarbeitungsphase. Also, ja, im Felde sein und einfach die Ideen versuchen abzuarbeiten.
Habt ihr dann so eine konkrete Liste an Bildern im Kopf schon, die ihr dann umsetzen wollt für die Geschichte? Oder lasst ihr euch dann treiben? Wie läuft das in der Praxis ab?
Es gibt tatsächlich eine Liste. wie gesagt, mit diesen Wunschmotiven. Das ist vielleicht bei unseren Filmprojekten noch viel eklatanter, weil man da wirklich mit einem Drehbuch ja loszieht und sich sozusagen erhofft, dass man die Geschichten so umsetzen kann, wie man es sich halt irgendwie dramaturgisch auch vorstellt. Uns ist aber auch klar, dass man mit Wildlife jetzt nicht immer was planen kann. Also das heißt, viele Ideen, ja, haben mehrere Jahre gebraucht, bis wir überhaupt eine derartige oder ähnliche Fotoidee umsetzen konnten, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber ja, also um deine Frage zu beantworten, es gibt eine Liste mit, wie wir es nennen, so Kernfotos, also Schlüsselfotos, die die Geschichte erzählen, wo wir aus unserer Erfahrung, aus dem Publizieren und mit der Zusammenarbeit mit den Bildredaktionen der letzten Jahre und des letzten Jahrzehnts einfach gelernt haben, dass es diese Bilder braucht, die Geschichten erzählen, und genau die sind's, die uns auch immer am wichtigsten sind und wo wir dann ganz viel Zeit aufwenden, um die umzusetzen. Gleichzeitig aber ist es ganz klassische Tierfotografie, wie wir es alle kennen und so wie wir uns damals auch im norwegischen Fjell getroffen haben auf der Suche nach den Rentieren, dass wir einfach warten müssen, bis halt irgendwas Spannendes im Bärenleben passiert. Also ganz klassische Wildlife-Fotografie natürlich auch.
Und wenn ihr jetzt so eine Liste habt an Bildern, die ihr im Kopf habt, wie viele Bilder sind da drauf? Sind das eher 10 oder eher 50? Wie viele Bilder braucht man überhaupt, um eine Geschichte zu erzählen? Und wer bei euch im Team ist stärker in der Konzeption? Du oder Christine?
Ja, also 10 trifft schon ganz gut. Wir wissen immer, dass wenn man Geschichten den Verlagen anbietet, dass 6 bis 10 Fotos so eine gute Anzahl sind, wo man ausreichend, also 6 bis 10 dieser Schlüsselfotos, da kommen natürlich noch Reportagefotos, Wildlife-Fotos und so ein Portfolio, wenn man es anbietet oder wenn man es dann umsetzt und abliefert, ist natürlich größer als 10 Bilder. Aber 10 sollten immer die gesamte Geschichte auf einmal erzählen können. Und ja, weiß nicht, ich würde sagen, wir ergänzen uns da. Also ich bin vermutlich eher so oft der Ideenlieferant, weil ich einfach, weiß ich nicht, Infos aufsaug, wie ein Schwamm, inspiriert bin durch jede kleine Mücke, die irgendwie vorbeifliegt, und die Christine muss mich dann oft bremsen. Und die Christine ist einfach extrem gut strukturiert und schafft es dann auch aus dem Netzwerk, das wir aufbauen, die Kontakte zielgerichtet so quasi zu nutzen, dass wir auch produktionstechnisch uns nicht irgendwo im Nirvana verlieren und da wochenlang herumstreunen. Also ich glaube, da ergänzen wir uns ganz gut.
Jetzt ist vielleicht nochmal eine ganz, ganz wichtige Kerninfo. Du hast gerade gesagt, man kann die ganze Geschichte in 6 bis 10 Bildern erzählen. Ich sage meistens 8 bis 10 Bilder in meinen Vorträgen, dass das klappen kann in so wenigen Bildern. Jetzt ist ja die Erwartungshaltung vieler, dass sie irgendwie 10 gute Bilder machen in einer Woche auf einer Reise, wenn sie eine Woche unterwegs sind, 10 gute Bilder als Output für Instagram und Co. Wie lange braucht ihr denn bei einer Story für 10 gute Schlüsselmotive, die eine Geschichte erzählen?
Boah, das ist so schwierig zu beantworten. Also ich glaube, ich kann da jetzt gar keine konkrete Zahl nennen, weil das abhängig ist von so vielen Faktoren, die wir als Tierfotografierende alle wissen, also Behavior, Wetter, Glück und Co. Aber wir haben es jedenfalls noch nie geschafft, dass wir wirklich gute Reportage unter 2 Jahren umsetzen, würde ich sagen. Und bei den Bären war es so, dass wir ganz konkret an unseren Fotos, die wir auch massiv promotet haben und die auch, als die Reportage damals als Titelstory im National Geographic erschienen ist, das Aufmacherfoto ist, sieht man so einen Bär in einer Kamerafalle und im Hintergrund ein quasi klassisch mitteleuropäisch besiedeltes Land bestehend aus Wald, Wiesen, Feldern und Dörfern. Dieses Foto hat beispielsweise 4 Bärensaisonen gebraucht. 3 Jahre lang ist da nahezu gar nichts entstanden, wenn irgendwie, weiß ich nicht, nur partielle Bären, die die Kamera zu spät, zu früh getriggert haben. Gar kein Bär wochenlang, weil das halt auf so wild wechselnd auf einer Wiese war. Und im 4. Jahr ist es dann entstanden und somit war im 4. Jahr klar, dass unser Portfolio stark genug ist, um es letztlich dann auch zu publizieren. Und wir sind in dem Jahr, wie wir die Nat Geo-Geschichte gemacht haben, auch viel mit einem National Geographic-Fotografen aus Italien zusammengesessen, der am ersten Abend, als er unser Portfolio da ein bisschen evaluiert hat, gefragt hat, seid ihr denn fertig? Es war nach 4 Jahren mit dem Projekt. Und ich habe geantwortet, nein, wir sind irgendwie nicht fertig. Es ist so skurril, wir arbeiten jetzt schon 4 Jahre, aber trotzdem gibt's so viele Ideen. Und er hat mir nur auf die Schulter geklopft und hat gesagt, ja, also so in den Reportage-Net-Geo-Kreisen heißt es, eine richtig gute Reportage wird nie fertig. Also irgendwie wird es immer Ideen geben, die weiß ich nicht, aus der Erarbeitung heraus wieder entstehen und halt man muss irgendwann einfach wirtschaftlich, glaube ich, sagen, jetzt ist einmal genug und das Portfolio der eigenen Meinung nach stark genug.
Erstmal sprichst du mir aus der Seele, weil ich selber ja auch jemand bin, der immer wieder an Orte zurückkehrt, einfach auch, weil man eine Beziehung hat und diese Projekte auch immer nochmal weiterverfolgen will auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite zeigst du auch so wunderbar in dem, was du erzählst, wie lange es eben dauert, bis man eine solche Geschichte auch zeigen kann, weil ich glaube, gerade in der heutigen Zeit möchte man ja oft schnell, schnell, schnell das Ergebnis haben und wenn du sagst, wir haben 4 Jahre dran gesessen, das zeigt einfach auch, wie lang dieser Zeithorizont ist. Wie muss man sich denn generell vorstellen, wie ihr vor Ort dann lebt, wenn ihr mehrere Wochen oder Monate in Slowenien seid? Mietet ihr euch da eine Wohnung? Seid ihr mit dem Auto unterwegs? Schlaft im Auto? Wie ist denn ungefähr so eine Reise, die ihr dort durchlauft, auch sich vor, wie kann man die sich vorstellen?
Ja, im Prinzip, so wie du es beschreibst, also wir sind, wir haben immer ein Basecamp. Also wir mieten uns irgendwo immer ein Appartement, wo wir alles irgendwie zwischenlagern und das als, weiß ich nicht, als Art Stützpunkt dient, um dann eine gewisse Region zu bearbeiten. Und von da aus kann es aber dann einmal sein, dass wir mit Auto oder zu Fuß oder am Berg gerade so, wir waren ja auch viel in der Slowakei oder in Polen, Grenzgebiet in der Hohen Tatra unterwegs, wo einfach, wenn man mal losmarschiert, die Zivilisation immer quasi in weitere Distanz gerät, dann kann es einmal sein, dass wir draußen unterwegs sind für ein paar Tage, dann wieder zurückkommen, Akkus aufladen. Ich glaube, es ist ein ganz großer Unterschied in unserer Arbeitsweise, ob wir jetzt für ein Fotoprojekt unterwegs sind oder für die TV-Produktionen oder Filmprojekte. Beim Film einfach aufgrund der Akkuauslastung und der Datenmengen, die anfallen, halt irgendwie immer wieder ein schnellerer Basecamp-Stopp notwendig ist. Aber sonst, ja, nutzen wir alles. Es ist das Zelt mit dabei, wird dann genutzt, wenn man es braucht. Wir sind natürlich viel zu Fuß unterwegs, gerade bei den Bären auch extrem viel gepirscht. Und auch da hat sie für uns genau das gezeigt, wie du vorher gesagt hast, kennst ja auch von deiner Arbeit, dass du immer wieder in dieselben Gebiete zurückkehrst. Weil wir einfach der Meinung sind, je besser man ein Gebiet, ein Thema, eine Tierart kennt, umso besser sind auch die Resultate. Also das heißt, mit der Zeit wächst irgendwie auch die Beziehung zum Motiv und dann steigt die Qualität. Das ist irgendwie so unser Credo. Und somit sind wir halt, ja, über 2015, 16, 17, 18, 19, zum Teil noch 20, also fast 5 Jahre immer wieder in die ähnlichen Gebiete gefahren und haben da weitergearbeitet dran.
Und jetzt hattet ihr sozusagen euer Projekt im Kopf halbwegs abgeschlossen, dass ihr das einem Verlag anbieten konntet. Wie ging es ab da weiter? Auf wen seid ihr zuerst zugegangen und wie war dort das Verfahren für euch?
Ja, ich glaube, gerade bei dem Bärenprojekt muss man wissen, dass es ein schrittweises Wachstum dieser Geschichte war. Also wir waren uns sicher von Anfang an, dass wir etwas ausgegraben haben, wo es uns gewundert hat, dass das noch nicht groß publiziert wurde. Also Bären in Mitteleuropa leicht zu erreichen, man muss den Kontinent nicht wechseln und trotzdem ist es extrem spannend. Das erste Jahr haben wir fotografiert und haben dann damals noch über den ersten Monfoto BKWWF Grant, das war das erste Jahr, wo dieses quasi Fotoprojektstipendium ausgeschrieben ist, uns beworben und da gleich einmal gewonnen und haben dann so eine kleine Finanzspritze bekommen für unser Projekt. Sind dann natürlich mit WWF schnell ins Gespräch gekommen, WWF Europa hat diesen Grant beigesteuert, WWF Österreich, Deutschland haben dann auch Interesse gezeigt. Dann haben wir da schon mal Rückenwind bekommen und über die Monfoto ist der Wettbewerb in Spanien, über die Community dort auch schon so ein klein wenig Connections oder die Aussicht auf mögliche Connections zu Geo und Net Geo irgendwie so, weiß ich nicht, am Horizont aufblitzen gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich sagen soll. Also da ist noch nichts Konkretes entstanden, aber wurde uns bewusst gemacht auch durch das Feedback, dass wir da an was wirklich, wirklich großem irgendwie dran sind. Und dann haben wir eigentlich im zweiten, dritten Jahr schon begonnen, die ersten Publikationen zu planen und haben dann aber gesagt, wenn wir jetzt Fotos freigeben, irgendwie in Magazinen, zu denen wir schon Kontakt hatten aufgrund unserer Vorarbeit, also im deutschsprachigen Raum oder im mitteleuropäischen Raum. Wenn wir jetzt Fotos publizieren oder auch ganz viel im Internet bereits publizieren, dann haben wir gelernt und wissen wir, dass die großen Verlage die Fotos weniger interessant finden, weil die wollen halt sehr viel exklusiv oder die ersten sein, die etwas präsentieren. Und so haben wir auch bewusst die Strategie gewählt, einmal über 2 Jahre die wirklich guten Bilder zurückzuhalten, auch noch bei den Wettbewerben ein wenig zurückzuhalten und haben dann mit 2017 ganz einfach National Geographic in Washington kontaktiert. Also es war Eigeninitiative und die haben bizarrerweise auch geantwortet, wo alle gesagt haben, das ist unmöglich, und haben uns aber eigentlich aufgrund eben, weiß ich nicht, des Umstands, dass jetzt Bären in Nordamerika nicht so spannend sind, die haben zigtausende in den Wäldern, aber halt dann kontaktiert und zurückgemeldet, wir sollen uns mit den europäischen Strands da kurz schließen, und sind dann mit Nat Geo Deutschland in Kontakt getreten, und die haben eigentlich die Geschichte uneingeschränkt spannend gefunden und noch uns ein wenig Zeit gegeben, manche Bilder auszuarbeiten, aber da war dann schon eine Art Marschrichtung absehbar. Und dann sind die Bilder einmal für auch wiederum, ich glaube es waren dann 2 Jahre, exklusiv für Nat Geo zurückgehalten worden. Also es waren eigentlich fast 4 Jahre, wo wir nichts publiziert haben, aber starkes Portfolio in der Hinterhand hatten, aber gewusst haben, es wird dann im Nat Geo erscheinen, und somit war quasi, fußte alles so ein klein wenig auf Eigeninitiative.
Tatsächlich habe ich auch mit dem Chefredakteur der Geo mal gesprochen, mit dem Andreas. Das ist ein ganz guter Bekannter von mir. Und er hatte, also ich habe ihn irgendwann mal gefragt, ob er mir mal gelungene und nicht gelungene Bewerbungen zeigen kann, sozusagen unter der Hand. Und bei den gelungenen Bewerbungen war damals auch euer Bärenprojekt dabei. Das habe ich auch schon vor wie vielen Jahren, hat er mir das damals gezeigt, dass es relativ neu reingekommen ist. Und das fand er damals auch sehr, sehr gut on point, dass ihr eben nicht hunderte Bilder geschickt habe, sondern eben nur eine kleine Auswahl an Bildern. Was zeichnet denn die Bilder, die man auswählt, aus für die Geschichte? Also wie ist denn da ein dramaturgischer Bogen, den man spannen kann, wenn man sagt, man will 8 Bilder, 10 Bilder zeigen aus einem Projekt, an dem man viele Jahre lang gesessen hat? Weil ich weiß, dass die meisten Fotografen verbinden ja oft Emotionen mit ihrer Fotografie. Und ich nehme mich da ja natürlich gar nicht aus. Und manchmal ist es ja auch so, da hat man einfach nur ein neues Objektiv und fotografiert das gleiche Motiv nochmal, weil man jetzt ein anderes Objektiv hat, obwohl das ja für den Betrachter keinen Unterschied macht. Wie wähle ich denn die 8 Bilder aus, die ich jetzt dem Chefredakteur zeige, wenn ich die Chance dazu habe?
Ja, ich glaube, da muss man eben die eigenen Emotionen ein klein wenig außen vor lassen und wirklich die Storytelling der Bildgeschichte irgendwie auf den Punkt bringen. Also das ist für uns so ein Begriff, den wir früh irgendwie kennengelernt haben und wo wir auch früh damit umgehen lernen mussten. Also ganz zu Beginn, nur ausholend, unsere allererste Fotogeschichte, die wir publiziert haben, weiß nicht, können wir 2007, 2008 oder so, war über das europäische Ziesel in Österreich, relativ einfach für uns zu erreichen. Und die Fotoebene hat bei der Erstsichtung mit der Bildredaktion eigentlich hauptsächlich aus schönen Porträts, schön freigestellt, Bokeh, Hintergrund, also irgendwie 10, 12 Fine-Art-Bildern bestanden. Und die Bildredaktion hat mich damals ganz banal gefragt, aber wie schaut denn eigentlich ein Bau eines Ziesels aus? Das möchten unsere Seher und Zuseher und die Leser auch verstehen. Und wie schaut die soziale Interaktion der Tiere aus? Wie viele leben in einer Kolonie? Und da habe ich gelernt, sehr früh umzudenken, dass es quasi auch nicht immer um die Feinart-Fotografie geht, die dann in einer Ausstellung landen wird, sondern wirklich um das Storytelling. Und quasi jedes Bild in so einem Portfolio, und jetzt vielleicht zur Beantwortung deiner Frage, sollte einen Aspekt, also sowohl fotografisch als auch inhaltlich haben, damit es sich von seinen Nachbarn quasi unterscheidet. Also Tiere im Weitwinkel, Close-ups, Action, Reportagefotos, was machen die Bären in Mitteleuropa? Auf wen haben sie Einfluss? Also manche Bilder bestehen natürlich überhaupt nicht aus Bären-Content, sondern aus Porträts von Schäfern oder von Pilzesuchern oder der Landschaft an sich. Also wir überlegen da immer ganz akribisch, welche Bildstrecke eben erzählt die komplette Geschichte so, dass keine Fragen offen bleiben. Also ich hoffe, das beantwortet deine Frage irgendwie.
Ja, ich finde, das ist auch die richtige Antwort, weil ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir so selten Kontakt haben oder teilweise auch so weit voneinander entfernt sind, weil du oder ihr ja als Storyteller unterwegs seid und ich ganz oft eher mit dem Einzelbild arbeite. Das ist auch der Grund, warum ich immer diejenigen bewundere, die so schöne Geschichten erzählen, und freue mich deswegen auch besonders, dass du heute im Podcast mit mir unterwegs bist, weil es zeigt mir eben auch bestimmte Facetten, die ich eben manchmal nicht erzähle, und deswegen freue ich mich, dass du da so offen drüber sprichst. Jetzt bist du ja monatelang unterwegs mit Christine. Wie ist das denn, wenn man mit seiner Partnerin so intensiv zusammenarbeitet? Gibt es da auch Konfliktpotenzial? Das ist immer nur heile Welt. Das ist ja doch etwas, was, glaube ich, viele Hörer interessiert, weil zumindest höre ich diese Frage regelmäßig. Es wäre so schön, wenn mein Partner auch mit mir fotografieren würde.
Es ist tatsächlich, glaube ich, die Frage, die uns am häufigsten gestellt wird, wenn wir irgendwie zu unserer Arbeit öffentlich Stellung beziehen sollen. Und es ist in der Tat so, dass wir glücklich sind und froh darüber, dass wir beide Ähnliches machen. Ich weiß nicht, vor kurzem, gerade im Zuge von diesem Canon Ambassador Programm, wo wir jetzt heuer auch aufgenommen wurden, waren jetzt viele Interviews, und die Christine hat ganz treffend einmal formuliert, wir arbeiten gemeinsam einsam, weil wir zwar an einem Projekt arbeiten, aber es ist ja nicht so, dass wir täglich nebeneinander im Wald sitzen, sondern wenn wir an eine Location kommen, dann, weiß ich nicht, biegt die Christine links ab und ich noch rechts. Christine arbeitet die Action-Aufnahmen, ich bin an dem Tag für die Wide Angles rund um den Bau oder was auch immer, um für einen bestimmten Aspekt irgendwie zuständig. Und wir ergänzen uns, können uns aber tatsächlich seit unserer Selbstständigkeit jetzt nicht vorstellen, dass einer von uns irgendwie nach einem Monat inspirierender Arbeit in den Everglades zurückkommt und dann begeistert erzählt, was man alles erlebt hat, und der oder die andere vielleicht gerade aus dem Büro kommt und einen harten 16-Stunden Computerarbeitstag hinter sich hätte. Also wir finden das immer inspirierend, machen aber auch nicht alles beinhart gemeinsam. Christine hat viel mehr auch jetzt in den letzten Jahren zum Beispiel an der europäischen Wildkatze gearbeitet, ein Buch darüber geschrieben, Recherchereisen gemacht. Das ist aus ihrem Kopf entstanden, und da hat sie sich reingekniet, und die war da eigentlich nicht dabei oder nur peripher bei den Camera Traps. Und so hat jeder auch seinen Freiraum, aber ja, also es ist nicht so, dass wir nicht wissen, wie wir unseren Alltag meistern sollen. Ganz im Gegenteil.
Ja, ich finde das tatsächlich hochspannend, weil ich bin ja auch eher alleine unterwegs. Meine Frau unterstützt mich zwar, aber hat mit meiner Fotografie jetzt eigentlich nichts weiter zu tun. Deswegen ist es immer auch spannend zu sehen und zu hören, wie Paare agieren. Du sprachst auch davon, dass ihr gemeinsam eine Produktionsfirma habt. Das ist aber ein Betrieb mit euch beiden als Mitarbeitern. Das heißt, da arbeitet sonst niemand in dem Team, oder?
Ja, das ist richtig. Also es ist unsere Firma. Allerdings jetzt gerade für die TV-Produktionen kooperieren wir ohnehin mit einer anderen Filmproduktionsfirma, 3D.at in Österreich, wo also der Produzent sehr erfahren ist und wieder Spezialist in diesem Feld. Und wir haben schon gelernt, je größer die Produktionen sind, dass man Team-Members braucht und nicht für alles selbst der Spezialist sein kann. Also gerade auch wieder im TV-Bereich haben wir für den Ton auch Leute, mit denen wir kooperieren. Das Color Grading wird extern gemacht, und da sind wir immer nur, weiß ich nicht, wie ich sagen soll, wenn wir die Ideenlieferanten sind und etwa Regisseure oder die Urheber, dann sind wir so eine Art begeistertes Korrektiv, dass wir immer nur zuschauen und irgendwie über die Schulter schauen, ob das auch wirklich im Sinne unseres Projektes ist, aber sind begeistert, wenn jemand seine Expertise einbringen kann. Aber rein der Grundstock in unserer Produktionsfirma sind logischerweise nur wir beide.
Jetzt, wenn ihr euch vorstellt, zu filmen anstatt zu fotografieren, wie läuft das generell ab? Trennt ihr beides streng voneinander? Also sagt ihr, heute machen wir nur Foto oder heute machen wir nur Video? Oder fotografiert, filmt ihr auch hybrid, dass ihr sagt, ich habe jetzt eine Action-Szene fotografiert, jetzt will ich die auch noch filmen? Und wie unterscheidet sich ein filmisches Projekt von einem fotografischen Projekt aus deiner Sicht?
Also ganz klar, wir trennen. Für uns ist das ganz klar. Wir haben es, glaube ich, noch nie geschafft, in den letzten 10 Jahren sinnvoll Momente nicht zu verpassen, egal ob man es fotografieren oder filmen möchte, wenn nicht klar ist, wofür es ist. Also ist es für ein Filmprojekt oder ist es für ein Fotoportfolio? Es unterscheidet sich die Herangehensweise für uns ganz enorm, weil wir, weiß ich nicht, wie ich sagen soll, der Arbeitsaufwand jetzt für ein großes Filmprojekt, also egal, ob es jetzt ein Imagefilm oder ein wissenschaftlicher Film ist für irgendeine Naturschutzinstitution oder TV-Produktionen, würde ich sagen, sind von allem noch einmal ein klein wenig entkoppelt und aufwendiger. Oder das Fotoportfolio, das wir erarbeiten wollen. Also da gibt's für uns immer eine klare Zuordnung, ob ein Thema Foto geeignet ist oder Film geeignet. Und das Storytelling, also ich bin ja ein englisches Wort, aber es ist für uns irgendwie so treffend, das Visual Storytelling gibt das Thema vor, ob es fotografiert werden will oder ob es gefilmt werden will. Und wenn wir uns entscheiden, dass ein bestimmtes Thema ein Fotoportfolio wird, dann ist maximal, weiß ich nicht, für die Bewerbung auf Social Media irgendwann einmal der Fall, dass wir switchen und so, wie du sagst, hybrid unterwegs sind und mal kurz einen Clip filmen, einfach der zeigt, an welchem Thema wir gerade dran sind. Aber sonst wird in der Erarbeitung ganz klar getrennt und es ist für uns in der Erarbeitungsweise auch ein klarer Unterschied, weil ein aufwendiges, größeres Filmprojekt, aktuell jetzt gerade arbeiten wir für österreichisch-deutsch-französisches Fernsehen wieder an einer Naturdoku über Kroatien und ein paar bestimmte speziellere Themen, dann ist es halt von der Konzeptfindung, der Auftragspartnerfindung, der Umsetzung etwas, das auch über ein gutes Jahr oder vielleicht 2 Jahre läuft, bis man überhaupt das erste Mal ins Feld geht. Und auch dann ist das Equipment ganz ein anderes. Also ich sitze jetzt gerade hier im Büro und habe neben mir, einfach weil ich es jetzt die letzten Tage gebraucht habe, mein Filmstativ stehen. Und bin immer ganz froh, wenn ich dann mal wieder fotografieren gehe, weil nur, weiß ich nicht, ein leichtes Gizzo und ein Kugelkopf mit im Gepäck sind und ich quasi nicht die ganzen 20 Kilo plus schleppen muss, die man beim Filmen braucht, damit die Bildqualität einfach dementsprechend nicht verwackelt ist und gut ist. Also es gibt sowohl technisch als auch inhaltlich für uns große Unterschiede im Film und Foto und wir sind da ganz bedacht drauf, uns dann auch auf die jeweilige Disziplin zu konzentrieren, weil wir meinen oder glauben, in unserer eigenen Erarbeitungsweise dann eher Fehler zu machen, wenn wir switchen. Also wie gesagt, wenn man fotografiert und will die besten Bilder und Actionbilder haben und macht die aber nicht, weil man glaubt, die Bewegung filmen zu müssen, dann hat man das Fotoportfolio oder die Lücke im Fotoportfolio. Und wenn man filmt und sie aber die Actionaufnahmen fürs Foto aufbehalten möchte, dann hat man vielleicht stundenlanges, langweiliges Footage, das keiner braucht, weil man die Action halt auch im Film gebraucht hätte. Und ja, und so auch in der Erarbeitung muss ich jetzt ganz klar sagen, von diesen Schlüsselbildern, die ich anfangs beim Bär erwähnt habe, ist es beim Foto so, dass eine coole Location und ein, weiß ich nicht, gezielter Einsatz einer bestimmten Brennweite halt vielleicht wirklich die gesamte Thematik, so wie es beim Bärenprojekt war, in ein Foto packt. Ich denke da an einen Privatgarten, der uns geöffnet wurde von einem slowenischen Bekannten, also mittlerweile ist er ein Bekannter, der viele Bären im Garten hat, vor allem wenn die Pflaumen reif sind. Und da ist ein Foto rausgekommen, das halt für uns die Geschichte einfach erzählt. Bärenfamilie mit Mama mit Jungtieren hinterm Haus. Und dieselbe Szene haben wir auch für unseren Slowenien, für die Natur-Doku umsetzen wollen. Und ich weiß nicht, ich glaube, es hat 34 Schnitte gebraucht, von denen jedes einzelne Bild auch quasi Fine Art ja hat sein müssen, bestes Licht, beste Komposition, Zeitlupe, Action, Bären und, wo man einfach sieht, ein Foto gegenüber 30 Bildern ist also einfach der Arbeitsaufwand auch ganz anders anzusehen und auch der Zeitaufwand und das Zeitbudget und also da ist ein großer Unterschied für uns.
Und wie groß ist das Team beim Film? Also wie viele Leute braucht ihr sozusagen am Set in Anführungszeichen, um erfolgreich zu filmen?
Ah ja, da sind wesentlich mehr Leute beteiligt. Wie gesagt, jetzt so das Kamerakernteam, das sind nur immer die Christine und ich. Wir sind jetzt bei der letzten TV-Produktion und auch für die aktuelle als Regisseure auch tätig, das ganz besonders viel Spaß macht, weil man die eigenen Ideen umsetzt. Also das heißt, Konzept, Idee, Buch kommt von uns. Sobald es dann an die Umsetzung geht, haben wir auf der Kameraebene auch wieder ein paar Spezialisten im Team. Also für Unterwasser, Marineaufnahmen, Tauchaufnahmen haben wir 1-2 Leute, die da mitfilmen. Wir haben einen Zeitraffer-Spezialisten, für Reptilien gibt's Fachleute. quasi Makro. Und dann noch der ganze Tross an, wie gesagt, unser Produzent, der auch als Cutter fungiert, dann die Tonleute, Tonstudio, da sind alleine immer 3-4 Leute beschäftigt. Also ich glaube, für die Slowenien-TV-Doku waren es in Summe 35, 40 Leute, die da mitgearbeitet haben.
Okay, also doch wesentlich mehr als beim Fotografieren. Jetzt hast du es schon angedeutet, ihr seid ja seit ein paar Wochen Canon-Ambassadore. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und damit will ich so ein bisschen rübergehen, auch zu den eher foto-related Themen noch zusätzlich. Wie wird man denn überhaupt ein Canon-Ambassador? Wie läuft denn da so der Prozess ab? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, da hast du sicher auch deine eigenen Erfahrungen. Aber bei uns war es so, dass wir sehr früh begonnen haben, in Österreich Connections aufzubauen über Canon. Ich kann jetzt gar nicht mehr ganz genau erinnern, wie das gegangen ist, über jemanden, den wir kannten, der uns kannte oder so. Und so haben wir sehr früh auch eine Unterstützung durch Canon Austria erhalten. Also de facto auch wirklich einmal Equipment für ein Fotoprojekt oder Druckunterstützung für Ausstellungen, und der Kontakt zum Headquarter in Wien hat also sehr früh bestanden, und die haben uns vorgeschlagen. Ich muss jetzt gestehen, ich weiß nicht, ob das immer so ist, dass quasi die lokalen Branches dann ihre Heroes aus den jeweiligen Bereichen selbst vorschlagen, aber bei uns war es so, dass uns Canon Österreich quasi bei Canon Europe da ins Rennen geschickt hat. Wir mussten allerhand Bewerbungsunterlagen ausfüllen, eben von der Vita bis hin zu Portfolio auswählen und letzte Fotoprojekte ein klein wenig erläutern, und dann ist es eigentlich nicht mehr in unseren Händen gelegen, und irgendwann kam der Anruf, dass es geklappt hat.
Hat das länger gedauert oder ging das sehr kurzfristig?
Das hat länger gedauert, weil uns glaube ich, Canon Österreich zweimal eingereicht hat. Beim ersten Mal hat es nicht geklappt, und dann hat man uns noch einmal angerufen und gefragt, ob wir noch Interesse hätten, und logischerweise, also man, wie gesagt, von uns Canon Ambassador zu sein, ist wirklich nichts Schlechtes, und von uns hat es nicht mehr gebraucht wie unsere Einwilligung, und dann hat, ich glaube aber auch hier war die Bewerbung vor 2 Jahren, weil das Programm läuft immer für 2 Jahre, und dann hat Canon wieder 2 Jahre Zeit, die Ambassadore für die nächsten 2 Jahre zu finden. Und wir haben dann, glaube ich, vor knapp einem Jahr, irgendwie zum Jahreswechsel, auf 23 Bescheid bekommen, dass das geklappt hat. Und dann wird man immer im Oktober dann öffentlich präsentiert.
Super. Jetzt ist die Frage für mich, ob wir kurz über Technik reden wollen. Was ist denn so dein Standard-Foto-Toolkit? Ich glaube, das interessiert immer viele meiner Hörer, weil ich ja oft sehr techniklastig bin. Deswegen bin ich umso froher, dass wir die erste halbe Stunde rein über das Storytelling gesprochen haben. Dementsprechend können wir jetzt ein bisschen technisch abnerden.
Ja, da können wir gerne. Also in meinem Kitbag hat es in den letzten 6 Monaten extrem viel getan, weil ich zugeben muss, dass ich noch immer auch ab und an sehr DSLR-lastig war und da mit der 5D Mark IV jetzt fast ein Jahrzehnt lang ein Instrument hatte, mit dem ich super zufrieden war. Aber jetzt ist alles anders und alles R. Wir sind sozusagen jetzt R-isiert, und auf der R5, R6 Mark II ist so als Zweitkamera im Gepäck und allerhand RF-Objektive. Und ich schaue gerade da, neben meinem Filmstativ steht das neue 70-200-28 RF. Das ist jetzt gerade ein ganz neuer Zugang und ich freue mich schon drauf, das einmal auszutesten. Und auch das 100-500 RF hat jetzt so irgendwie einen Platz in meinem Herz gefunden. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Linse.
Was hat sich denn für dich verändert in der Fotografie durch Spiegellos, wenn das ja bei dir in Anführungszeichen noch so neu ist? Ich meine, ich bin jetzt seit 3 Jahren, 4 Jahren mittlerweile spiegellos unterwegs. Was hat sich denn für dich verändert durch die spiegellose Fotografie?
Also ich muss sagen, vor allem der Autofokus. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich war immer habe versucht, den Autofokus auszureizen und mich da in die ganzen Autofokus-Modi, die Canon in den letzten Jahren so entwickelt hat, einzuarbeiten und ein Tüftler vor dem Herrn. Finde aber jetzt mit der R5 oder dem R-System R6 Mark II ist es einfach unpackbar, wie treffsicher dieser KI-gesteuerte Augenautofokus ist. Also gerade jetzt letztens zurückgekommen von einer Session mit Gänsegeiern für unser aktuelles Filmprojekt, und wir haben da auch mit den Kameras, also auch die R5C im Gepäck gehabt und einmal reine Test-Sessions gemacht, so einen ganzen Tag im Ansitz an den Klippen, wo die Geier geflogen sind, fotografiert und gefilmt. Autofokus gerade im Film ist ja auch so ein Ding, das jetzt eher unüblich ist und wir alle da noch ein bisschen skeptisch sind und waren und alles noch bei Hand eigentlich fokussieren, weil es kaum wirklich zuverlässige, treffsichere Autofokus-Modi gegeben hat. Aber diese Generation an R-Kameras schafft es wirklich da fast uneingeschränkt, alles im Fokus zu behalten. Und ich glaube, ich habe vom ganzen Tag keine einzige Bildserie gehabt, wo der Autofokus nicht treffsicher war. Also das ist absolut beeindruckend. Und ich muss sagen, auch der Dynamikumfang haut mir irgendwie immer noch zeitweise aus den Schuhen, dass da so viel Details in den Lichtern und den Schatten vorhanden ist. Gerade der R5-Sensor ist da etwas, wo ich finde, das ist auch nochmal so ein richtiger Milestone.
Schön, das freut mich, dass du da so zufrieden bist. Ich meine, ich habe darüber ja schon oft berichtet, deswegen spare ich mir da meine Meinung. Dazu gibt es genug Podcasts in meiner Mediathek. Jetzt habe ich über die Jahre herausgefunden, dass mir nicht nur Fotografen und Videografen vom alten Schlag folgen, zu denen ich uns beide jetzt einfach mal dazu zähle, zumindest. Ja, ich weiß, du fühlst dich immer noch ganz jung und mir geht's genauso, aber trotzdem, eigentlich gehören wir fast schon zum alten Schlag. Was sind denn so Tipps für die junge Generation, die gerne nachfolgen will, die du gerne geben willst? Weil ich weiß, dass mir über 20% der Hörerinnen im Endeffekt, dass die unter 25 sind. Und jetzt ist für mich die Frage, was würdest du denen denn mitgeben, wenn es darum geht, eine eigene Foto- oder Videokarriere zu starten? Was würdest du sagen, waren so die Dinge, die dich am meisten vorangebracht haben?
Also zuerst einmal muss man die Motivation aussprechen, dass man diesen Schritt wagt, weil es braucht immer Content, der von Leuten erarbeitet wird, die mit Passion dabei sind. Also wenn das ein Wunsch ist, dann soll man diesen und muss man fast diesen Schritt wagen, weil es, ein wichtiger Bereich unserer Gesellschaft ist, dass man auch digitalen Content produziert, der vielleicht von Leuten kommt, die sich was dabei denken. Und das Zweite ist, und das ist irgendwie so mein uneingeschränktes Rezept, glaube ich, das ich erkannt habe aus meinen 15 Jahren Selbstständigkeit, ist, man kann sich und muss sich und darf sich, und da nehme ich mich auch bei dir gar nicht aus, Inspiration von Kolleginnen und Kollegen holen. Aber wenn es darum geht, selbstständig und konkurrenzfähig zu sein, dann sollte man, wenn alle zu den Eisbären fahren, nicht zu den Eisbären fahren, und wenn alle in Afrika arbeiten, nicht in Afrika arbeiten, sondern selbstsicher eigene Ideen entwickeln. Und das ist, weiß ich nicht, klingt vielleicht banal, aber ist für mich so das Rezept, dass man quasi eine kleine Nische finden darf und dort das ganze Vertrauen reinstecken soll, damit es klappt und man einfach halt irgendwie ein klein wenig heraussticht aus der Masse an Leuten, die alle vielleicht cool fotografieren, aber vielleicht sich ein klein wenig ähnlich sind. Und wenn man da es schafft, dass man eigenständig ist, und zumindest in unserem Bereich würde ich sagen, bei der Christine und mir ist es halt die Themenfindung, dass man da auch selbstbewusst agiert und halt vielleicht auch etwas präsentiert, was man glaubt, was gerade nicht en vogue ist.
Und wie wichtig ist für eure Arbeit so das persönliche Netzwerk? Damit meine ich jetzt nicht irgendwie online, sondern einfach Leute, die man über die Jahre, Jahrzehnte kennengelernt hat?
Ganz extrem wichtig. Weiß ich nicht, das ist etwas, was part of the game ist. Also wenn man zum einen, ich würde es sogar zweiteilen. Ich würde sagen, es gibt ein Netzwerk, das sich auf rein die Präsentation unserer Arbeit bezieht, also eben Verlage, die uns kennen, oder jetzt TV-Stationen, Redaktionen, die uns vertrauen. Das ist sehr gut, wenn man Qualität und Inhalt liefert, der eine Vertrauensbasis schafft, damit sozusagen die Arbeit weitergehen kann. Aber ich glaube, fast noch wichtiger in unserem Feld des Naturgeschichtenerzählens ist das Netzwerk an Ideenlieferanten oder Unterstützern. Also alle Wissenschaftler, alle Naturfreunde, alle Leute, die einen Garten haben und plötzlich wieder an uns denken und anrufen und sagen, boah, weiß nicht, wir haben gerade einen Goldschakal wieder im Garten und ihr wolltet doch vor 5 Jahren diese Idee umsetzen. All diese Leute sind die Basis für uns eigentlich und unsere Arbeit. Und dieses Netzwerk zu pflegen, ist für unsere Selbstverständlichkeit. Also es gehört sowieso dazu, dass man, weiß ich nicht, respektvoll mit allen um uns herum umgehen, aber wir wissen es ganz besonders zu schätzen, wenn Leute an uns denken. Auch beispielsweise, wir haben ein Kronenadlerprojekt in Südafrika 2018 gemacht und quasi die Urheberin war eine Studienkollegin aus dem Studium in Wien, die einfach an uns gedacht hat und gesagt hat, boah, ihr sucht doch immer spannenden Content. Und es war auch für Terra Mater eine große Geschichte dann für uns. Also da haben wir profitiert von einem Netzwerk und das ist etwas, das ganz, ganz wertvoll ist.
Super. Jetzt freue ich mich sehr, dass das heute so spontan geklappt hat. Ich meine, ich habe mich auf das Interview überhaupt nicht vorbereitet, fand aber unseren Flow heute sehr, sehr angenehm. Alle deine oder die meisten eurer spannenden Bilder, Buchpublikationen und so weiter findet man auf eurer Website unter sonvilla-graf.com. Das verlinke ich natürlich in den Shownotes, wie immer, dass man auch direkt zu euch findet. Jetzt ist die Frage, habe ich dich irgendetwas nicht gefragt, was du uns unbedingt noch erzählen willst?
Na, ich glaube, es war alles dabei. Es freut mich sehr, wenn du an mich denkst und es spontan geklappt hat und freue mich auch immer wieder von dir zu sehen und zu lesen. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Also du bist ja kein Unbekannter in unserer Fotowelt und wir wissen, was du so treibst.
Super, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao.
Danke, tschüss.